Wir wollen zu Beginn auf die Lesung, auf den Predigtext hören aus Nehemia Kapitel 1 bis Kapitel 2 Vers 6. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach, Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben. Auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Arthasasta, das ist jetzt 4 Monate später, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber zuvor nie traurig gewesen vor ihm. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen? Da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Wir beginnen heute das Buch Nehemia. Und ich hatte das schon beim Buch Esra gesagt: Nehemia und Esra, die gehören zusammen. Die bilden ein Werk, ein Buch. In der hebräischen Bibel waren sie auch ein Buch. Es wurde das später dann unterteilt. Die Hauptperson im Buch Esra war Esra, die Hauptperson im Buch Nehemia ist Nehemia. Und beide lebten in etwa in derselben Zeit. Hier im ersten Kapitel, das war etwa die Zeit um das Jahr 445 vor Christus, also knapp 100 Jahre nach dem Erlass von Kyros. 100 Jahre, nachdem die ersten Juden aus dem Exil wieder zurückgekehrt sind. 100 Jahre danach lag die Stadtmauer und Teile der Stadt immer noch in Trümmern. Und wir haben es gehört, Nehemia wurde vom persischen König Artasaster die Genehmigung erteilt, die Stadtmauer Jerusalems wieder aufzubauen. Und wir werden in dem Buch Nehemia diesen Mann Nehemia als einen Mann kennenlernen, der dieser gigantischen Aufgabe gewachsen war. Er war ein Mann, der Dinge vorher durchdachte und plante. Er war ein Mann, der tat. Er selbst ging voran, er zog die anderen mit. Er konnte organisieren, er konnte motivieren. Er war ein Kämpfer. Einer, der durchzog, was er angefangen hat. Einer, der Missstände ansprach und auch aufdeckte und in Ordnung brachte. Einer, der sich nicht übertölpeln ließ von seinen Feinden. Einer, der aber auch selbstlos und barmherzig handelte. Und Nehemia brauchte all diese wunderbaren Charaktereigenschaften, denn er hatte nicht nur eine total zerstörte Stadtmauer vor sich, sondern er hatte sehr viele Feinde und Widerstände gegen sich. Nehemia war eine Führungspersönlichkeit. Aber wisst ihr, vor allem, und das vergisst man manchmal, wenn man durch das Buch Nehemia liest und sieht, was er alles macht, vor allen Dingen war Nehemia ein Mann des Gebets. Das Gebet war die Grundlage für sein Werk. Er konnte nur das so durchziehen, weil er betete. Nehemia war sich seiner völligen Abhängigkeit von Gott bewusst. Ja, ich habe viele Talente. Was soll ich mit diesen Talenten anfangen ohne Gottes Hilfe? Und so beginnt der Bericht über den Aufbau der Stadtmauer Jerusalems mit einem viermonatigen Fasten und Beten Nehemias. Und Gott erhörte dieses Gebet. Das Gebet von Nehemia war wirksam, es war effektiv. Und darum lasst uns heute von Nehemia lernen, wie dringend nötig es ist, zu beten und wie wir effektiv beten können. Ist es nicht das, was wir uns wünschen, dass wir zu Gott auf eine Art und Weise beten, dass unsere Gebete erhört werden, dass sie wirklich etwas bewirken? Darum soll es heute gehen. Und die erste Lektion, die wir lernen können, bete mit Demut. Bete mit Demut. Und hier geht es um die Frage deiner Motivation. Um was geht es dir, wenn du betest? Warum betete Nehemia? Was war denn sein Gebetsanliegen? Doch ganz klar, oder? Der Aufbau von Jerusalem. Der Aufbau der Stadtmauer. Aber ist euch aufgefallen, dass Nehemia dieses Gebetsanliegen in seinem Gebet mit keiner Silbe erwähnt? Wir wissen irgendwie, es geht darum, aber er erwähnt es gar nicht. Stattdessen, was macht er? Er bekennt seine Schuld und die Schuld seines Volkes. Stellt euch vor, 100 Jahre nach der Rückkehr der ersten Juden, die Stadt ist immer noch zu Teilen zerstört, die Stadtmauer liegt am Boden. In Esra 4 haben wir schon gesehen, dass es Versuche gab, diese Stadtmauer aufzubauen, aber sie wurden immer wieder durch die Feinde gestoppt. Und nun kommt nicht Nehemia und klagt Gott an, warum diese Zustände immer noch so schlimm sind, sondern er demütigt sich. Das ist das Erste, was er tut. Und warum demütigt er sich? Was treibt Nehemia auf die Knie? Warum fängt er sogar an mit Weinen? Das ist der Bericht seines Bruders Hanani. Ja, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz im großen Unglück und in Schmach. Die Mauern der Stadt Jerusalem sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Das Volk Gottes war in Unglück und Schmach. Und diese beiden Wörter, das sind Schlüsselwörter, die haben eine theologische Tiefendimension. Hier geht es nicht einfach nur um die äußerliche Situation Jerusalems und seiner Bewohner, sondern diese beiden Wörter machen deutlich, hier geht es um Gott selbst. Ja, die Schmach, die auf Gottes Volk liegt, die fällt auf Gott selbst zurück. Das Wort Unglück kann man auch mit Bösem übersetzen. Das wird im 5. Mose 30, Vers 15 mit dem Tod gleichgesetzt. Und das Wort Schmach, das bezieht sich im Psalm 74, wir haben heute den Psalm gehört, auf den Hohn und die Lästerung des Namens Gottes. Ich lese nochmal einen Vers. Gedenke daran, Herr, wie der Feind dich schmäht und wie ein schändliches Volk deinen Namen lästert. Und wie beginnt der Psalm? Er beginnt damit, dass die Bitte ist, Herr, warum geht es uns so schlecht? Hilf uns! Und wohin führt der Psalm? Dahin, Herr, es ist doch dein Name, der gelästert wird. Der Platz, an dem der Tempel Gottes steht, der Ort der segnenden Gegenwart Gottes, muss mit Unglück beschrieben werden. Er ist ein Ort der Schmach, an dem der Feind Gottes zum Höhnen über das Volk Gottes und damit über Gott selbst ermutigt wird. Es geht also hier nicht um das Wohl des Volkes, sondern um Gottes Ehre. Gottes Ehre steht auf dem Spiel. Und darum geht Nehemia auf die Knie und darum bekennt Nehemia die Sünde des Volkes und die Sünden seiner Familie und seiner eigenen Sünden. Denn durch die Sünde des Volkes und die Sünde von ihm selbst wurde überhaupt die Stadt Jerusalem zerstört. Und weil Jerusalem zerstört wurde, wurde der Feind angeregt, Gott zu lästern. Ja, sollte dieser Gott, der nicht mal sein eigenes Volk, noch nicht mal seinen eigenen Tempel, seine erwählte Stadt beschützen kann, sollte dieser Gott wirklich der souveräne Herr der ganzen Welt sein? Nie im Leben. Das war der Hohn. Also was sehen wir hier? Nehemia bittet um Hilfe für sein Volk. Aber übergeordnet bittet er vor allen Dingen darum, dass Gott seinen Namen verherrlichen möge. Das wird dann nochmal deutlich, Vers 9b. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe. Warum? Warum würde Gott sein Volk wieder dorthin führen? Damit mein Name dort wohnen soll. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Sie sind doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast, durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Es geht hier um Gottes Verherrlichung, dass Gott sich offenbart, dass die Menschen sehen, wie mächtig Gott ist. Darum geht es Nehemia. Und darum bekennt er seine Schuld. Und darum fleht er für die Rettung seines Volkes. Es ging um Gottes Ehre. Und liebe Geschwister, Gott sei Dank, gehören Gottes Verherrlichung in der Welt und unsere Bitten, unsere Rettung, unser Heil auf Ängste zusammen. Gott verherrlicht seinen Namen in der Welt auf größtmögliche Art und Weise, indem er sein Volk rettet. Also Gottes Verherrlichung und unsere Rettung, das gehört zusammen. Gott sei Dank. Und das hat Hesekiel schon wunderbar ausgedrückt. Im Exil, da wo sozusagen das Gericht schon auf das Volk niedergeprasselt war, da verheißt er, Hesekiel 36, darum will ich meinen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Ihr, das Volk, mit eurer Sünde. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr. Und wie sollen sie es erkennen, dass es nur einen Gott gibt, der über die ganze Welt herrscht? Wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und dann folgt die Verheißung des fleischernen Herzens. Es folgt die Verheißung der Vergebung der Sünden und der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott. Versteht ihr, Gott vergibt unsere Schuld. Gott reinigt unser Herz, Gott macht uns zu seinen Kindern, um seinen Namen zu verherrlichen. Durch Jesu Christi Werk am Kreuz wurde diese Verheißung erfüllt. Durch seinen Tod sind wir gerettet, weil er für unsere Sünden starb, sind unsere Herzen gereinigt, so wie es Hesekiel verheißen hat. weil er unseren Tod, unser Unglück, unsere Schmach, von der hier auch die Rede ist, auf sich nahm und uns seine Gerechtigkeit schenkte. Gott verherrlichte seinen Namen, er zeigte seine Souveränität in der Welt, er zeigte seine Macht über die ganze Welt, indem er das Volk damals aus dem Exil wieder in das Land zurückführte, indem er Jerusalem wieder aufbaute. Aber Gott verherrlichte seinen Namen auf die größtmögliche Art und Weise durch das Kreuz. Wie lauten denn die ersten Bitten des Vaterunsers? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott zuerst. Zuerst geht es um Gott. Und der Schwerpunkt auf Gott, die Verherrlichung Gottes, die prägt dann alle anderen Bitten. Was bitten wir denn dann eigentlich? Was soll denn unsere Bitten prägen, wenn es die Verherrlichung Gottes ist? Und dann bitten wir darum, dass die Welt Christus erkennt und dass sie ihn verherrlicht. Wenn Gott auf größtmöglichste Art und Weise im Kreuz verherrlicht wird, dann muss es in unseren Bitten um Christus gehen. Dass er erkannt wird, dass er verherrlicht wird, dass er mehr gepriesen wird, dass die Leute sich an ihn erfreuen, ihm nachfolgen, dass wir selbst ihm mehr nachfolgen. Also lasst uns um die Vergebung von Sünde und für die Errettung von Menschen und für das Wachstum der Gemeinde beten zur Ehre Gottes. Dass mehr Menschen seinen Namen erkennen und anbeten. Und habt diese Priorität eurer Gebete bis in eure persönlichen Anliegen hinein. Wir hatten Mittwoch wieder Gebetskreis. Was waren unsere Gebetsanliegen? Eine Klausur wird hier geschrieben, ein Bewerbungsgespräch da und so weiter. Ja, das sind doch unsere Anliegen, die wir immer haben. Warum bete ich dafür, dass ich meine Klausur gut bestehe? Geht es darum, dass ich gut dastehe? Geht es um meine eigene Verherrlichung? Oder bete ich darum, dass ich als Christ eine gute Klausur schreibe, um einen guten Abschluss zu machen, damit ich dann auch ein ordentliches Leben führen kann, wo ich wirklich fleißig sein kann, die Gemeinde unterstützen kann, Christus nachfolgen kann, ein gutes Zeugnis sein kann? Habe ich diese Dimension, dass es mir wirklich letztendlich doch und vor allem um die Verherrlichung Gottes, um Jesus selbst geht? Und ich kann das jetzt jedes Gebetsanliegen durchgehen. Da ist jemand krank. Wir beten immer wieder für unsere Kranken. Geht es uns nur darum, dass er eben gesund wird? Oder haben wir diesen Blick darauf, dass es um die Verherrlichung Gottes geht? Ja, bitte schenk, dass diese Person gesund wird, damit deine Macht dadurch deutlich wird. Also prüft eure persönlichen Gebetsanliegen. Gott verherrlichte seinen Namen und er zeigte seine Souveränität. Entschuldigung, ich habe den Absatz verwechselt. Das ist das, was ich damit sagen will, dass wir demütig bitten müssen. Es geht ja letztendlich nicht um uns, sondern es geht um Gott. Also sucht in euren Gebeten Gottes Verherrlichung und erkennt, es kann euch nichts Besseres passieren. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn Gott verherrlicht wird. Wenn Christus mehr Raum in unserem Leben einnimmt. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Das bedeutet ein erfülltes und gesegnetes Leben. Aber zum demütigen Gebet, zur richtigen inneren Motivation gehört noch etwas. Nämlich das Bewusstsein, dass Beten keine Selbstverständlichkeit ist. Und wiederum geht es hier um unsere Sünden. Seht ihr, wie Nehemia Gott darum anfleht, überhaupt, dass er ihn überhaupt anhört? Ja, Vers 6. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst. Dann am Ende nochmal Vers 11. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes. Und dann, wir wollen dich fürchten. Ja, dieses Anflehen. beginnen wir überhaupt, würden wir überhaupt unsere Gebete so beginnen, dass wir erstmal überhaupt Gott bitten, ey, höre uns? Nein, es ist doch so, dass wir das als selbstverständlich erachten. Nehemiah fastete und betete, weil er sich seiner Unwürdigkeit bewusst war. Nach allem, was passiert war, nach allem, wie er selber auch gesündigt hatte, seine Familie, hatte er überhaupt gar kein Recht, vor Gott zu treten. Aber er tat es dennoch. Warum wagte er sich, wieder vor Gott zu treten? Allein auf der Grundlage der Verheißung der Gnade Gottes. Er betete auf der Grundlage der Verheißung der Gnade Gottes. Und wisst ihr, das ist auch unsere Grundlage. Ja, mehr noch, wir dürfen zu Gott beten auf der Grundlage der Erfüllung der Verheißung der Gnade Gottes. Das ist die größte Ermutigung zum Beten überhaupt. Wir beten auf der Grundlage der Erfüllung der Verheißung. Der Sohn Gottes ist ans Kreuz gegangen, damit wir zu Gott als unseren Vater beten dürfen und erhört werden. Christus musste sterben für unsere Sünden, damit wir beten können. Beten ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Gnadengeschenk, ein Privileg. Und deshalb betet mit Demut. Die zweite Lektion, und jetzt werden die Lektionen immer kürzer. Bete mit Gottes Wort. Das ist ja eine logische Schlussfolgerung der ersten Lektion. Wenn ich auf Grundlage der Verheißung Gottes und mit dem Ziel der Verherrlichung Gottes beten will, dann muss ich darum beten, dass Gottes Wille geschieht. Das Vater unser. Geheiligt werde, dein Reich komme, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dann dein Wille geschehe. Und wenn ich um den Willen Gottes beten will, muss ich seinen Willen kennen. Wenn ich seinen Willen kennen will, muss ich Gottes Wort kennen. Nehemias ganzes Gebet ist davon durchdrungen. Bis dahin, dass er es wörtlich betet. Er hält Gott sein eigenes Wort vor. Gott, das hast du gesagt. Und darauf bitte ich dich jetzt, um das, was du gesagt hast. Vers 8, gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, in dem du sprachst, wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und befolgt meine Gebote und tut sie. Selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, die du erlöst hast. Nehemiah weist Gott darauf hin, mit Gottes Wort, wir sind doch dein Volk. Ja, und das ist richtig. Wir haben dein Gebot gebrochen, das du durch Mose gegeben hast. Aber du hast durch Mose auch deine Verheißung gegeben. Die Verheißung der Gnade. Und aufgrund dieser Gnade bitte ich dich jetzt, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen. Die Verse, die Nehemiah jetzt zitiert, das ist ganz interessant, die umrahmen das fünfte Buch Mose. Das fünfte Buch Mose ist das Buch, wo die ganzen Gesetze drinstehen. Und bevor die zehn Gebote kommen und ganz am Ende des Buches steht diese Verheißung. Der alte Bund ist umrahmt mit der Verheißung des neuen Bundes. Ja, wir haben dein Gesetz gebrochen, wir sind Sünder, wir sind nicht würdig, vor dich zu treten, aber du hast selbst uns deine Verheißung gegeben. Also es ist überhaupt nicht unkreativ oder ungeistig, wenn ihr eure Gebete aus der Bibel ablest. Wenn ihr mit der Bibel auf den Schoß betet und euch diese Briefanfänge zum Beispiel von Paulus nehmt, die Gebete von Paulus, und sie nachsprecht und zu euren Gebeten macht. Oder wenn ihr die Psalmen nehmt und sie sprecht und zu euren Gebeten macht. Ja, selbst dass ihr das Gesetz nehmt und mit dem Gesetz betet. Herr, schenkt, dass ich das so tun kann. David hat es so formuliert im Psalm 27. Mein Herz hält dir vor dein Wort, nämlich sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise dein Knecht nicht ab im Zorn. Und Jesus sagt uns, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ich glaube, es gibt keine größeren Gebetsverheißungen als diese Worte von Jesus. Nun, was bedeutet es denn, im Namen Jesu zu beten? Das Erste, das hatte ich schon genannt, es bedeutet, auf der Grundlage dessen zu beten, was Jesus getan hat. Auf der Grundlage der Erfüllung der Verheißung. Wir beten, weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist, weil er für uns eintritt. Das Zweite ist, dass wir seinem Wesen entsprechend bitten. Es bedeutet, in seinem Geist und nach seinem Willen zu beten. Und deshalb sagt Jesus ein Kapitel weiter, Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Seine Worte müssen uns bleiben. Und da geht es nicht darum, dass wir einfach stumpf Gottes Worte runterleiern. Bisher habe ich stumpf meine eigenen Gebetsanliegen runtergeleiert, jetzt leiere ich stumpf Psalm 27 runter. Darum geht es natürlich nicht, sondern unser Wille muss durch Gottes Willen geprägt sein. Augustinus hat Folgendes gebetet: O Gott, gewähre mir, dass ich deinen Willen tun kann, als ob es mein Wille wäre, sodass du meinen Willen tun kannst, als wenn es dein Wille wäre. Und wisst ihr, Jesus selbst hat so gebetet. Er wünschte sich, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Er hat sich's wirklich gewünscht. Er hat Blut und Wasser geschützt. Aber was er sich noch mehr wünschte, das war, dass Gottes Wille geschieht. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und auch Nehemias Herz, das war erfüllt von Gottes Wort. Und darum war es auch von Gottes Willen erfüllt. Sein Wunsch und Wille war es, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Und deshalb füllt euch und füllt eure Herzen, füllt eure Gebete mit Gottes Wort. Und wenn ihr das macht, werdet ihr wirksam und werdet ihr effektiv beten. Damit kommen wir zur dritten Lektion. Also die erste war, betet mit Demut, betet mit Gottes Wort. Und die dritte ist jetzt sehr kurz, aber sie wird ja trotzdem erwähnt, betet mit anderen. Vers 11 ist nur eine kleine Bemerkung, aber ich denke, es ist doch wichtig. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Höchstwahrscheinlich traf sich auch Nehemia, der große Nehemia, in einem Gebetskreis. Und das bedeutete, dass Nehemia nicht nur für die anderen betete, sondern dass die anderen eben auch für Nehemia beteten. Dass sie ihn dadurch trugen. Dass viele zusammen, gemeinsam Gott mit ihren Bitten anflehten. Und Gott erhörte diese Gebete. Aber er erhörte sie nicht sofort. Und damit kommen wir zur vierten Lektion. Bete mit Ausdauer. Ja, Nehemia, bis er die Gelegenheit hatte, vor dem König zu stehen, vergingen 4 Monate. 4 Monate betete er und fastete. Und jetzt sagt ihr vielleicht, okay, ich bete um manche Gebetsanliegen schon 4 Jahre, vielleicht sogar schon 40 Jahre. Mag sein. Und Nehemia wird sicherlich, nachdem er beim König war und den Auftrag erhalten hatte, auch weitergebetet haben. Das Besondere ist, dass Nehemia hier diese 4 Monate mit Inbrunst, mit ganzem Herzen betet. Er leiert das nicht runter nach dem 4. Tag. Sondern bleibt mit dem Herzen dabei. Und das wird daran deutlich, dass der König äußerlich an ihm sieht, wie zerrüttet er innerlich ist. Ja, ich war aber zuvor noch nie traurig gewesen vor ihm. Da sprach der König zu mir, warum bist du so traurig? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Also die innere Not und die äußere Not des Volkes und den Eifer für Gott, der muss so groß gewesen sein in Nehemia, dass sogar der König es bei ihm äußerlich bemerkte und ihn darauf ansprach. Es war ihm wirklich eine Herzensangelegenheit. Nun die Frage ist, was bringt uns dazu, mit Ausdauer und nicht nur mit Ausdauer, sondern mit ganzem Herzen zu beten? Ein Zitat, das ich aus dem Buch vorlesen, das hatte ich schon mal erwähnt, was ich euch auch sehr zum Lesen empfehle. Ich weiß, das Buch ist nicht perfekt, aber es wird euch eine Herausforderung und eine Ermutigung sein, zu beten. Ich habe festgestellt, wir haben gar keine Exemplare mehr. Ich werde ein paar bestellen. Ich empfehle es euch sehr zu lesen. Das hat man an ein, zwei Tagen durch. Bei der Gelegenheit, das neue Timotheus-Magazin hat auch das zufälligerweise das Thema Fasten und Beten. Also nehmt euch das Exemplar mit, lest es durch, bringt es dann wieder, dann kannst du andere noch lesen. Auch hier sehr gute Artikel zu diesem Thema drin. Jedenfalls in diesem Buch steht ein Folgendes. Wie gesagt, was die Frage lautet, was bringt uns dazu, mit Ausdauer und von ganzem Herzen zu beten? Das Erstaunliche ist nicht, dass wir so wenig beten, sondern dass wir wieder von unseren Knien aufstehen können, wenn wir unsere eigene Not bedenken. Dazu die unserer Familien und Freunde, die Not unserer Prediger und Kirchen, die Not unserer Stadt, unseres Nachbarn, unseres Landes und die der heidnischen und muslimischen Welt. Wenn wir unsere Abhängigkeit von Gott, wenn wir unsere Not erkennen, dann werden wir ausdauernd und inbrünstig beten. Da sind wir wieder bei dem Thema mit Demut beten. Und was hindert uns regelmäßig und ausdauernd mit ganzem Herzen zu beten? Was sind so die Gründe, die uns eigentlich daran hindern? Der erste ist wahrscheinlich oftmals bei meisten die Zeit. Es ist zu wenig Zeit da. Ich kann es mir nicht leisten, früh 2-3 Stunden zu beten, wie die großen Männer des Gebets. Ich muss ja auf Arbeit. Nun, es mag sein, dass wir nicht so viel Zeit uns nehmen können. Aber ich hatte das ja schon mal gesagt bei Esra. Gerade dann, wenn wir viel zu tun haben, gerade dann, wenn viel auf uns lastet, müssen wir viel beten, weil wir viel Gottes Hilfe brauchen. Luther, ich erwähne nochmal das Zitat, sagte, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich heute viel beten. Denkt ihr, wenn wir jetzt noch diese halbe Stunde bei der Morgenandacht oder diese halbe Stunde am Abend bei meinem Gebet kürzen und ich dann diese Zeit noch nutze, um zu lernen oder um etwas zu arbeiten oder um die Wohnung sauber zu machen, dass dann die Klausur und die Arbeit, dass alles besser wird? Es wird besser, wenn Gott uns hilft und wenn Gott uns segnet. Der zweite Grund, warum wir nicht mit Ausdauer und mit ganzem Herzen beten, ist unser Hochmut. Dass wir immer wieder denken, ich schaffe es doch aus eigener Kraft. Ich werde doch meinen Alltag schaffen. Es ist doch mein Leben. Ich bin es doch gewohnt. Es ist doch Routine. Die großen Dinge befehle ich Gott an. Aber den Rest werde ich schon so schaffen. Und der dritte Grund ist vielleicht unser Unglaube oder unser Kleinglaube. Dass wir es Gott nicht zutrauen, dass er wirklich helfen will und helfen kann. Nehemia glaubte an Gottes Souveränität, dass Gott helfen kann, und an Gottes Treue, an Gottes Verheißung, dass er helfen will. Und dementsprechend hat er gebetet. Und Gott hat es ihm erhört. Ich nehme noch ein Zitat aus diesem Buch. Viel Gebet im Verborgenen bedeutet viel Kraft in der Öffentlichkeit. Leider ist es heute allgemein so, dass während unsere Organisationen fast vollkommen geworden sind, unser Ringen im Gebet beinahe ganz verloren gegangen ist. Das kennen wir ja. Wir organisieren und strukturieren immer alles besser in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Aber beim Gebet, da bleibt es immer einen kleinen Kreis oder mit wenig Zeit. Nun, betet mit Ausdauer, das bedeutet, betet viel, sprecht mit Gott. Bringt ihm immer wieder alles vor seine Füße, erbittet immer wieder alles von ihm. Und wisst ihr, Jesus sei Dank, brauchen wir nicht einen besonderen Ort und eine besondere Zeit, wo wir unter besonderen Maßgaben jetzt zu Gott beten können, sondern wir können immer und überall beten. Der eine mag vielleicht Zeit haben, sich an einem besonderen Ort für eine Stunde zurückzuziehen. Das ist wunderbar, wenn er das machen kann. Aber man kann auch beim Fahrradfahren und beim Spazierengehen und beim Autofahren und bei manchen Arbeiten beten, beim Aufstehen und beim Zu-Bett-Gehen. Jesus hat gesagt, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Im Geist und in der Wahrheit. Darauf kommt es an. Glaube an Christus, die Verbindung mit ihm. Nun, Nehemia, der hatte sicherlich jeden Tag Zeit, um sich Zeit fürs Gebet zu nehmen. Er hatte wahrscheinlich sogar einen extra Raum, wo er beten konnte. Aber Nehemia hat auch mitten im Gespräch mit dem König gebetet. Mitten bei der Arbeit. Und damit kommen wir zur fünften Lektion. Die habe ich genannt, bete, wenn es drauf ankommt. Und ich meine damit das sogenannte Stoßgebet. Stoßgebete sprechen ist biblisch. Wir sollen unser Gebetsleben nicht darauf beschränken, klar. Aber sie gehören zu einem gesunden und beständigen Gebetsleben dazu. Wir sehen das hier bei Nehemia schön. Er hat so viele Monate um diese Gelegenheit gebetet, dass er jetzt mit dem König sprechen kann, seine Bitte vorbringen kann. Und jetzt öffnet ihm Gott die Tür. Der König sagt, okay, was ist los? Was willst du? Und was macht er? Er schreit zu Gott, jetzt hilf mir, durch die Tür durchzugehen. Führe du mich durch die Tür durch. Jetzt fehlen ihm die richtigen Worte. Und wie oft kommen wir in Situationen, wo wir nicht wissen, was wir sagen sollen, wie wir reagieren sollen, was wir tun sollen. Das passiert doch oft. Dann betet zu Gott. Richtet euer kurzes Stoßgebet zum Himmel. Gott will nicht nur auf eure wohlformulierten, monatelang vorgetragenen Gebete hören, Gott hört auch auf eure Stoßgebete. Und damit kommen wir zur letzten Lektion. Bete mit Demut war die erste. Bete mit Gottes Wort. Bete mit anderen. Bete mit Ausdauer. Einen habe ich vergessen. Bete, wenn es noch ankommt, die letzte, richtig? Und die letzte lautet jetzt, bete mit Mut. Bete mit Mut. Nehemia war der Mundschenk des Königs, das sagt uns ja hier extra. Nun, was war ein Mundschenk? Er war für das leibliche Wohl des Königs verantwortlich, vor allem natürlich dafür, dass er nicht vergiftet wurde. Er war also eine der engsten Vertrauenspersonen des Königs. Das war nicht nur so ein Nebenamt. Das war eine der engsten Vertrauenspersonen. Er hatte sicherlich großen Einfluss beim König. Er hatte die beste Beziehung mit ihm. Und wenn man so eine gute Beziehung hat, dann kann man auch mal eine Bitte vorbringen. Was weiß ich, um einen kleinen Gefallen oder eine Gehaltserhöhung. Aber was Nehemia hier bittet, das geht weit, weit darüber hinaus. Er bittet wirklich sehr, sehr mutig. Er bittet darum, Jerusalem aufbauen zu können. Das war ein Großprojekt. Wir in Deutschland wissen, was Großprojekte sind und wie schwer sie durchzuziehen gehen, wie viel sie kosten, wie lange Zeit sie dauern. Das war so ein Großprojekt. Und er bittet nicht nur einfach um dieses Großprojekt, sondern er bittet um dieses Großprojekt in einer Stadt, die in der Vergangenheit sehr oft durch Rebellion aufgefallen ist. Sogar ist es so weit gegangen, dass Arasaster, der König hier, den Aufbau der Mauer gestoppt hat. Er selbst hat gesagt, jetzt ist Schluss dort. Das könnt ihr nachlesen, Esra 4, Vers 21 und 22. Also was Nehemia hier von ihm war, das war wirklich was sehr, sehr Großes. Es brauchte sehr, sehr viel Mut. Wir würden sagen, es ist doch Wahnsinn. Das ist nicht Mut, das ist Wahnsinn. Aber Gott erhörte dieses Gebet. Okay, wir haben sicherlich auch schon hoffentlich Gebetserhörungen erfahren. Aber, mal im Ernst, ist es nicht so, dass unsere Erfahrungen in unserem Leben, in unseren Gebeten oftmals gegen die Bibel, gegen solche Berichte steht? Dass eben viele Gebete von uns, obwohl wir sie mit bestem Wissen und Gewissen nach dem Willen Gottes zu Gott gebetet haben, nicht erhört wurden. Nun als erstes dazu, Gottes Antwort auf unsere Gebete kann ja, aber sie kann auch nein lauten, sie kann aber auch später lauten. Also wenn Gott unser Gebet nicht oder nicht sofort beantwortet, heißt das nicht, dass er das Gebet nicht gehört hat. Und das Zweite, Gott hat mit einem jeden von uns seinen Plan. Und er sagt uns, Alle Dinge sollen uns, sollen dir zum Besten dienen. Und nicht alles in Gottes Ratschluss, in Gottes Plan für unser Leben stimmt nun mit unseren Bitten überein. Ich will es nochmal an ein paar Beispiele deutlich machen. Beispiel Krankheit. Jemand ist krank. Wir bitten darum, dass Gott ihn heilt. Es ist wirklich unsere Motivation zu Gottes Verherrlichung. Herr, mache ihn gesund, damit die Welt und die Menschen sehen, wie du Gebet erhörst. Damit sie zum Glauben kommen, damit unser Glauben in dich gestärkt wird. Ja, Gott macht Menschen gesund, um das so zu machen. Zu seiner Verherrlichung. Aber Gott lässt manche Menschen auch in ihrer Krankheit, um genau dasselbe zu bewirken. Um den Glauben und die Treue dieses kranken Menschen auch seiner Angehörigen zu prüfen und zu läutern. Und damit dann eben die Leute sehen, du bist so krank, du bist so am Ende und trotzdem vertraust du an Gott und glaubst an ihn. Wow, was für ein Zeugnis, was für eine Liebe, was für eine Verbindung, was für ein Glauben. Oder ein anderer Gebetswunsch, den man haben kann, der oft da ist bei Christen, der Wunsch nach einem Ehegatten. Und es ist so, Gott erfüllt diesen Wunsch sehr oft. Warum? Ja, die Ehe ist nun mal das, wie wir in der Welt die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde zeigen. Es ist etwas, wie wir Gott Ehre geben können. Aber Gott erfüllt auch diesen Wunsch nicht immer. Es gibt manche Menschen, die wünschen sich sehr, sehr, sehr dringend einen Partner und sie bleiben allein. Und es ist sehr traurig für sie. Und trotzdem will Gott vielleicht in diesen Fällen das deutlich machen, dass die intensive Gemeinschaft mit Jesus größer und besser ist als die Zweisamkeit mit einem anderen Menschen. Es geht wiederum um das Zeugnis der Liebe Gottes. Die Ehe zeigt die Liebe Gottes und die Liebe von Christus zur Gemeinde und zur Gemeinde zu Christus. Aber eben auch, wenn jemand alleine bleibt oder bleiben muss, wird dadurch die Liebe zu Christus deutlich, dass das das Wichtigste ist, dass das trägt. Und noch ein drittes Beispiel, und das ist vielleicht das, was uns am meisten ans Herz geht. Es ist die Bitte um Rettung, die Bitte um Bekehrung. Natürlich meistens von unseren Freunden, von unseren Lieben, von unseren eigenen Familien, von unseren eigenen Familienangehörigen. Und wir wissen es, auch diese Bitte wird nicht immer erfüllt. Gott geht es in erster Linie um seine Verherrlichung. Diese Verherrlichung zeigt sich, ich habe das heute gesagt, in der Rettung von Menschen. Aber seine Herrlichkeit zeigt sich auch im Gericht über Sünder. Und wir werden in diesen Fällen, wo unsere Gebete nicht beantwortet werden, allzu schnell die Freude und die Beständigkeit beim Beten verlieren. Wir werden vielleicht sogar ganz aufhören mit Beten. Wenn wir nicht in Demut beten. Wenn es uns nicht auch zuerst um die Verherrlichung Gottes geht. Bete mit Mut. Bete um große Dinge. Bete um die Erfüllung von Gottes Verheißung. Aber bete gleichzeitig in Demut. Vertraue darauf, dass Gott alles möglich ist, aber vertraue auch darauf, dass Gott immer richtig handelt. Und hier kommen wir in eine Spannung rein, die uns manchmal, ja, die uns manchmal innerlich nicht bloß traurig macht, sondern fast zum Zerreißen bringt. Die an unseren Glauben nagt. Und das, was hier hilft, ist der Blick aufs Kreuz. Es ist wieder der Blick aufs Kreuz. Jesus wäre es möglich gewesen, Legionen von Engeln zur Hilfe zu rufen. Jesus wäre es möglich gewesen, vom Kreuz herunter zu steigen und seine Feinde zu vernichten. Aber er blieb hängen. Jesus handelte so, wie es keiner seiner Jünger verstand, wie es keiner seiner Jünger wollte. Herr, das widerfahre dir nur nicht, sagte sein engster junger Freund. Aber er handelte so, weil er sie nur so retten konnte. Sie verstanden sein Handeln nicht. aber es diente zu ihrem Besten und es diente zu Gottes Verherrlichung. Die größtmögliche Verherrlichung Gottes war unsere Rettung. Die größtmögliche Verherrlichung Gottes geschah am Kreuz. Und wir können nicht immer Gottes Handeln verstehen. Aber wenn wir aufs Kreuz sehen, dann sehen wir, wie selbst Gottes Feinde Gottes Ratschluss dienen müssen. Wenn wir aufs Kreuz sehen, dann sehen wir, was es bedeutet, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Wenn wir aufs Kreuz sehen, sehen wir die unaussprechlich große Liebe Gottes zu uns. Und wenn wir diese Liebe in all ihren Dimensionen, Paulus sagt, in der Länge, Breite, Tiefe, Höhe, wenn wir diese Liebe mehr erkennen, durch unsere Gebete, durch Gottes Wort, durch die Gemeinschaft, dann werden wir einen tieferen Einblick in den Reichtum seiner Herrlichkeit und in die ganze Größe seiner Macht bekommen. Und wenn wir da einen tieferen Einblick bekommen, dann werden uns Gebete mutiger und zugleich demütiger. Und dann werden wir effektiv. Dann werden wir wirksam beten. Bete mit Mut, mit Demut, bete mit Gottes Wort, bete mit Ausdauer, mit anderen, bete, wenn es drauf ankommt, und bete mit Mut. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.